Sie hören SBS German.
Sie hören SBS Radio mit Christian Fröhlicher. Jetzt im Programm ein Gespräch mit Dr. Irmgard Bauer von der James Cook University in Townsville, Queensland. Ich sprach heute Nachmittag mit der Reisemedizinerin. Anlass des Gesprächs eine eben von ihr veröffentlichte Forschungsarbeit zum Thema Absinth. Was ist das genau?
Also Absinth ist mehreres. Absinth ist eine Pflanze zum Beispiel, das ist die Artemisia absinthium, was wir in Deutschland als Wermut kennen. Das ist ein Kräuterstrauch. Absinth ist aber auch ein Weingeist, ein essentielles Öl und das Getränk. Und das Getränk ist das, über was ich sprechen werde. Das Getränk ist aus dem Wermut gemacht mit Fenchel und Anis. Und dann werden verschiedene Kräuter dazu gemischt, um einen gewissen Geschmack zu haben und auch eine gewisse Farbe. Das wird in Alkohol gelegt und dann destilliert.
Woher stammt es eigentlich? Es ist ja so ein bisschen ein Teufelsgebräu.
Das ist ein Teufelsgebräu und so sieht es auch aus. Aber Wermut kennt man ja eigentlich schon sehr lange. Sogar in Ägypten hat man Wermut schon verwendet in der Medizin. Und durch die Jahrtausende, Jahrhunderte hat man Wermut für Verschiedenes verwendet. Und ich kann mir vorstellen, dass da etliche Zuhörer sind, die eine Oma hatten, die ein Gläschen Wermut vor dem Essen getrunken hat als Aperitif oder die Wermuttee gemacht hat, weil man ja diesen Strauch oft im Garten hatte. Aber generell war das erstmal eine Patentmedizin. Das heißt, Leute haben Kräuter verwendet und haben daraus Getränke gemacht, Heilmittel, Salben. Und das ist über Jahrhunderte verwendet worden. Und richtig angefangen hat es eigentlich in der Schweiz in 1792. Da war ein Doktor, der seine Patentmedizin verfeinert hat und hat diesem Ganzen einen gewissen Kick gegeben mit der Alkoholzugabe und der Destillierung und hat es halt als Heilmittel für alles Mögliche verwandt. Es ist eine bittere Sache, das heißt meistens für Magenbeschwerden und Verdauungsbeschwerden und alles Mögliche. Und dann interessanterweise hatte der Herr Doktor einen Besucher aus Frankreich und der hat dieses Heilmittel ganz wunderbar gefunden und hat später die Rezeptur gekauft und mit seinem Schwiegersohn, einem gewissen Herrn Pernod, eine Fabrik angefangen in Frankreich und hat Absinth als Getränk hergestellt. Und zwar war das ganz schön viel. Die haben, ich glaube, 1850 rum sind etwa 20.000 Liter pro Tag hergestellt worden. Das war also durchaus recht beliebt. Man hat damals, das war zwar immer noch als Heilmittel oder als Gesundheitselixier verwendet, man hat auch zum Beispiel den französischen Soldaten in Nordafrika Absinth gegeben gegen Malaria und andere möglichen Unbill in Algerien und Marokko. Und als diese Soldaten dann nach Frankreich zurückkamen, wollten die gerne mehr von dieser Medizin haben. Und die haben dann in Bars nachgefragt. Und das war dann am Schluss wirklich eine Sache von Nachfrage und Angebot.
Genau, weil es war ja dann vor allem ein Modegetränk, ein richtiges, so Anfang des 20. Jahrhunderts, aber auch mit all dem, was dazugehört und auch die Probleme, die damit zusammenhängen, genau. Weil es ja ein wahnsinnig potentes Gebräu ist mit einem sehr, sehr hohen Alkoholgehalt.
Genau. Und wie gesagt, es wurde dann wirklich ein Modegetränk für die reichen Leute. Das war, hat sehr schön ausgesehen. Das war diese smaragdgrüne Farbe. Und es hat ja auch ein Ritual gehabt. Man kann das ja nicht einfach aus der Flasche trinken. Man musste das besonders herstellen. Und das war dann schon etwas Mystisches und Interessantes. Und so hat man das als Aperitif vor dem Abendessen genommen. Man hat dann auch gemerkt, dass das irgendwie das Denkvermögen beeinflusst und somit haben Artisten in vorwiegend Paris natürlich, Maler und Schriftsteller haben Absinth getrunken, in der Annahme, je mehr man trinkt, desto besser schreibt man und malt man. Und so ist Absinth die grüne Fee geworden oder die grüne Muse. Und wir kennen das ja von Van Gogh und Manet, Toulouse-Lautrec und anderen. Das Problem war, dass die Masse halt auch Absinth trinken wollte. Und somit wurden billige Kopien hergestellt mit schlechtem Alkohol, meistens Methanol oder Fusel. Und dann sind verschiedene Ingredienzien reingekommen, wie Kupfersulfat, Indigo, Gifte, um die Farbe beizubehalten, um diesen Louche-Effekt, den man ja bekommt, wenn man Wasser reingießt, das dann milchig wird, auch beizubehalten. Aber das hat natürlich zu Vergiftungen geführt und vor allem der Alkoholkonsum war enorm. Nicht nur der gute Alkohol, sondern vor allem natürlich der gefährliche Alkohol. Und mit der Zeit hat man festgestellt, dass Leute sehr krank wurden mit Epilepsie und man hat dann mittlerweile auf Absinth alle Schaden geschoben, wie Hirnerweichung und Haarausfall, Schwachsinn, Delirium, Epilepsie und alles Mögliche. Und leider war das so, dass vor allem die armen Leute, Absinth war ja so billig, die armen Leute haben wirklich von Absinth gelebt, statt etwas zu essen. Und somit ist langsam eine ganze Nation in einem Alkoholdunst untergegangen.
Interessant. Und das war also, ich kenne das aus der Schweiz, dass da ganze Dörfer wirklich versoffen sind in diesem Getränk und auch halt mit allem, was dazugehört, Krankheitserscheinungen und Missbildungen dann auch bei Kindern. Und irgendwann sagten die Behörden dann, das ist zu viel, nicht wahr? Und es wurde dann verboten. In Deutschland, glaube ich, 1923.
Ja, das ist richtig. Es wurde verboten, weil in der Schweiz ein Bauer seine Familie umgebracht hat. Und das war, was die Behörden brauchten, um wirklich Absinth zu verbieten. Ich nehme an, obwohl es verboten war, dass die Leute halt an anderen Alkohol weitergetrunken haben und vor allem selbstgemachten. Und man muss auch an die Zeit denken. Viele waren arm. Ich denke, vom Alkoholismus her wird sich da nicht viel geändert haben, aber ich habe keinerlei Information, wie die Menschen in Deutschland zum Beispiel speziell auf dieses Verbot reagiert haben.
Mhm. Wir sprechen mit Dr. Irmgard Bauer in Townsville. Sie hat eben eine Forschungsarbeit veröffentlicht über Absinth. Ja, Absinth ist seit ein paar Jahren wieder legal. Warum?
Ja, und zwar hat sich herausgestellt, da ist ein Bestandteil von Wermut ist Thujon. Und man hat immer gedacht, das Thujon ist die teuflische Beigabe. Und es hat sich aber herausgestellt, dass das wohl nie das Problem war, sondern es war wirklich der Alkohol, der in Unmengen getrunken wurde. Und mittlerweile gibt es rechtliche Vorschriften, die genau sagen, wie viel Thujon man in Getränken oder auch in Essen haben kann. Thujon ist ja auch zum Beispiel in Salbeitee und anderen Speisen. Und von daher ist da jetzt überhaupt kein Grund, warum das verboten werden sollte.
Und inzwischen ist es ja auch wieder so ein bisschen ein Ritual, vor allem bei Reisenden, bei Jungen, aber nicht nur bei Jungen, auch bei Eltern, die zum Beispiel auf Weingüter gehen und dort von Weingut zu Weingut torkeln dann wahrscheinlich im Verlauf des Tages und diese Absinthe kosten. Also das kennt man als Absinthe Trails. Was
ja,
ist davon zu halten?
Ich weiß nicht wie viele, es gibt einen von der Schweiz nach Frankreich, aber das ist wirklich was sollte sein für Connoisseurs, Leute, die gute Qualität schätzen, die das in Maßen trinken, die das probieren, die den Hintergrund von dem Getränk verstehen und dann ist das auch kein Problem. Das Problem ist eher mit Leuten, die sich Sachen vom Internet bestellen. Oftmals ist es, das Marketing ist, dass es ein Halluzinogen ist, was natürlich viele Leute gerne mögen. Es ist ein Aphrodisiak, was auch viele Leute interessant finden. Und dann kann es natürlich passieren, dass man Mixungen kriegt, die wirklich gefährlich sind. Und Thujon selber ist ja ein konvulsives Gift. Das heißt, es führt zu Organversagen. Da ist also schon ein Grund, warum man da ein Limit setzt. Aber für Normalverbraucher ist das eigentlich kein Problem.
Also wenn ich es richtig verstehe, es hat diese Ingredienz noch immer in sich, also dieses eigentlich Gift, aber ja, in Maßen getrunken ist es aus wissenschaftlicher Sicht, aus medizinischer Sicht okay.
Ist es okay, die Vorschrift im Moment in Europa ist zum Beispiel 35 Milligramm pro Kilogramm von einer gewissen Speise oder von Getränken, das ändert sich ab und zu, aber es wird ja im Internet manchmal was angeboten, das hat 100 Milligramm pro Kilogramm und so weiter, oder Öle, die Leute dann aus Versehen als das Getränk verstehen, und das ist sehr, sehr gefährlich, aber viele Absinthe sind auch ohne Thujon und die schmecken wahrscheinlich genauso gut. Und die Sache ist, gute Qualität sieht man am Preis.
Mhm. Und im Moment dürfen wir ja nicht reisen, aber in Australien gibt es da auch wieder Absinthe legal?
Ja, ich habe erst jetzt kürzlich im Fernsehen gesprochen hier, und da sind in den Bars, gibt's Absinth. Leute verlangen das nicht so viel, wahrscheinlich weil sie es wenig verstehen oder nicht so viel davon gehört haben. Es wird manchmal als Mixgetränk in irgendeinen Cocktail reingegeben. Es ist hier sicher eine Bar, weil ich das Foto gesehen habe, die einen Fountain, also so einen Brunnen haben für das Eiswasser, um das reinzutröpfeln. Aber wie weit es verbreitet ist in Australien, weiß ich gar nicht.
Aber die Farbe ist auch hierzulande grün und es schäumt, wenn man Wasser hinzugibt. Ist es Wasser?
Nein, es ist, also grün ist normal, aber es gibt auch farblosen oder rosafarbigen Absinth. Das kommt von den Kräutern an, die man reinmischt. Aber das, die normale Standardfarbe ist Smaragdgrün.
Und was muss man beigeben, um diesen Milchschaum zu erzeugen?
Ja, das ist kein Schaum, sondern das ist ein milchiges, es ist dann opak, also nicht mehr durchsichtig, das wird weißlich, grün-weißlich. Und dieses Wechseln von dieser schön grünen, klaren Farbe zu diesem milchigen Getränk, das ist so das Ritual und das ist eigentlich das Besondere. Und ich denke, das war eins der Gründe, warum die Leute so interessiert waren, weil das war einfach fantastisch, sowas sich zuzubereiten und es dann zu trinken. Ob es ihnen geschmeckt hat, ist eine andere Frage. Aber das war schon eine tolle Sache. Und das wird schon heute auch gemacht. Und man kann diese Sachen ja auch am Internet kaufen, die Brunnen und die Löffel und alles, was man dazu braucht.
Ja, und noch einmal dieser Farbwechsel, wie kommt der zustande?
Das ist, wenn man Wasser zufügt, dann lösen sich die Kräuterteilchen, die sonst im Alkohol suspendiert sind. Und das wird dann automatisch eine weiße, milchige Flüssigkeit, aber kein Schaum.
Ja, wir kommen gleich im zweiten Teil dieses Gesprächs zu deinem Leben, wie du nach Australien kamst und so weiter, was du hier sonst noch so machst, auch privat. Aber vielleicht kurz noch zur Forschungsarbeit jetzt über Absinth. Was hast du sonst noch herausgefunden, was wir bisher nicht gehört haben?
Eigentlich, das war so das ziemlich Einzige. Ich wollte, weil mich interessiert Reisemedizin und ich schaue immer gern, was die neuesten Trends sind und verbinde beides, damit man sehen kann, ob man in Reisemedizin eventuell ein bisschen auf was aufpassen muss, ob man die Reisenden vorbereiten muss. Und das war eigentlich auch dann das Ergebnis dieser Forschung, dass wenn Leute das verantwortlich trinken und auf so einem Trail ist das ja alles recht ordentlich organisiert, dann muss man sich eigentlich nicht besonders kümmern und Reisemediziner sollten eigentlich keine Angst haben, wenn die Reisenden gesund sind. Wenn natürlich jemand ein Alkoholiker ist, dann würde ich da schon was sagen als Reisemediziner.
Wir sprechen mit Irmgard Bauer von der James Cook University in Townsville in Queensland. Ja, wie bist du nach Australien gekommen und wann?
Ja, das ist eine ganz lange Geschichte, die mache ich aber sehr kurz. Ich war über 5 Jahre im Jemen, bevor ich nach Großbritannien bin und dort studiert habe und ein Doktorat auch gemacht habe und bin dann 94 für 3 Jahre nach Australien gekommen. Mehr als Zufall, weil ich lieber in Entwicklungsländern bin. Aber als ich dann hier angekommen bin, hat man mir gesagt, Nord-Queensland ist eigentlich ein Entwicklungsland und somit sollte das eigentlich ganz in Ordnung sein.
Hoffentlich hat jetzt da niemand zugehört von den Behörden, den Queenslander. Die hören das vielleicht nicht so gern.
Das sind jetzt 26 Jahre her. Es hat sich sehr viel geändert und wir haben auch sehr guten Kaffee jetzt.
Ja. Warum bist du eigentlich lieber in Entwicklungsländern? Und gerade Jemen muss ja ganz speziell gewesen sein.
Oh, das war wunderbar. Ich bin lieber in Entwicklungsländern, weil das Leben einfach mehr eine Herausforderung ist. Es ist nicht so bequem, man hat nicht alles, man muss sich zurechtfinden, die Leute sehen anders aus, die Leute sprechen anders, die denken anders, das ist so viel interessanter. Aber was ich, seit ich in Australien bin, gemacht habe, ist, ich bin jedes Jahr wenigstens einmal in Südamerika für Studium oder Forschung, Lehre, Ferien, und ich denke, das ist der Grund, warum ich immer noch in Australien bin.
Ja, und im Jemen, was hast du da gemacht?
Ich habe da Krankenpflegepersonen ausgebildet.
Hochinteressant.
Mit dem Gesundheitsministerium.
Wie war das?
Das war toll. Oh, das war eine meiner besten Zeiten. Wirklich war, das war so schön. Und Jemen war ja, ich meine, jetzt ist ja eine Tragödie, aber Jemen war ja immer anders als der Rest von Arabien. Das war das richtige Arabien, nicht Sonne, Öl und Sand und Strände und viel Geld. Das war einfach unglaublich schön, die Leute unglaublich herzhaft und wunderbar. Es war wirklich, wirklich schön. Die beste Zeit wahrscheinlich, die ich je in meinem Leben hatte.
Auch von der Landschaft her, es ist, glaube ich, da sehr gebirgig, oder?
Das Rote Meer und dann die hohen Berge und dann die Wüste runter nach Saudi-Arabien. Unglaublich. Und es hatte ja auch schönen Tourismus, bis es halt nicht mehr ging. Ne? Das ist leider jetzt, wer weiß, wie lange das dauert.
Wie erklärst du dir das jetzt, diesen furchtbaren Krieg da?
Ja, das kann man gar nicht so schnell erklären. Das sind so viele Fraktionen, die Stämme, die verschiedenen Verbindungen mit anderen Ländern, Saudi-Arabien, Iran, der Islam selber hat ja verschiedene Fraktionen auch. Und natürlich dann auch die Leute selber, die an der Macht sind und immer mehr Macht wollen. Und Jemen ist eigentlich ein armes Land und es tut mir so leid um die generelle Bevölkerung, dass die so leiden müssen.
Hast du noch Kontakt zu Leuten da?
Wenig, weil es sehr schwierig ist, Kontakt zu haben. Und ich weiß auch nicht mal, wer von meinen Freunden oder Bekannten oder Patienten oder Schülern überhaupt noch am Leben ist.
Und siehst du da einen Ausweg? Gibt es da ein Ende in Sicht? Frieden?
Ja, aber da gehört politischer Wille dazu und die Leute, die da dabei sind, haben den nicht, sagen wir es mal so ganz diplomatisch.
Ja, du bist nicht Politologin oder Historikerin oder Diplomatin, aber du hast natürlich eine Meinung, weil du da gelebt hast. Sollte die Welt einspringen? Sollten da UN-Blauhelme dafür sorgen, dass Frieden
herrscht? Ja, das hätte schon lang passieren müssen. Ich meine, solange der Westen Saudi-Arabien unterstützt mit Waffen, ändert sich nichts. Egal, wer sich da, ob da Blauhelme sind oder nicht, da ändert sich überhaupt nichts.
Wir sprechen mit Irmgard Bauer in Townsville. Sie ist dort eine Forscherin an der James Cook University am Departement für Reisemedizin. Ist das so?
Nein, das ist eigentlich College of Healthcare Sciences hat verschiedene Departments, aber Reisemedizin ist eigentlich in einem anderen College, das ist Public Health and Tropical Medicine, weil ich nämlich pensioniert bin und ich arbeite jetzt freiberuflich, aber mit der Universität, und Reisemedizin ist unter Tropenmedizin.
Was gehört sonst noch in deinen Kompetenzenbereich?
Ja, eigentlich, was ich jetzt mache, vorwiegend sind Veröffentlichungen, Forschungsveröffentlichungen und Konferenzen. Ich werde sehr oft eingeladen auf internationale Konferenzen, um über Themen in der Reisemedizin zu sprechen, die aber eigentlich weggehen von der normalen Richtung. Wenn man Reisemedizin sagt, denkt man an Malariapillen und Impfungen und was gegen Reisedurchfall und diese ganzen Sachen und jemand mit Epilepsie will auf Mount Everest. Wie kann man die Leute vorbereiten, etc., etc. Ich habe eigentlich mit Reisemedizin angefangen. Das war eher eine Nebentätigkeit, weil ich bin nach Townsville gekommen, um Forschungsmethoden zu unterrichten. Und ich bin gerne in Entwicklungsländern gereist und habe zufällig in Peru festgestellt, dass ein Chef oder ein Chef von einem Stamm im Amazonas gesagt, er will keine Touristen mehr sehen, weil jedes Mal, wenn Touristen kommen, werden seine Leute krank. Und das war natürlich sehr interessant für mich. Und so habe ich eigentlich eine Hälfte von Reisemedizin angefangen. Das ist die Auswirkungen unserer Reisen auf die Bevölkerung in armen Ländern. Weil Reisemedizin oder Reisen hat ja immer einen Gast und einen Gastgeber. Und wir als Reisende sind die Gäste. Und wir kümmern uns um uns selber, damit wir nicht krank werden. Aber niemand kümmert sich um die Gastgeber. Das sind die Leute, die dort wohnen. Und das habe ich vor etwa 20 Jahren angefangen. Und ich bin sehr stolz darauf, dass das mittlerweile akzeptiert wurde, auch von Ärzten, dass wir eigentlich auf beide Seiten achten müssen. Und meine Forschung und Veröffentlichung sind jetzt beides. Reisemedizin, das ist für uns, und Auswirkungen auf die Gesundheit der armen Bevölkerung auf der anderen Seite.
Mhm. Gehört und, für dich dann ja, dazu, dass du jetzt unter Covid, unter diesen Bedingungen von Reisen ganz generell abrätst, selbst wenn sie erlaubt werden, wie vielleicht im September mit Neuseeland und Pazifiknationen, da spricht man ja ein bisschen davon?
Ja, die Sache ist, wir kennen den Virus gar nicht. Das ist das erste Problem, man weiß nicht, was passiert. Und man muss halt immer von einem Tag auf den anderen Entscheidungen treffen. Und das ist sicher sehr schwierig für die Gesundheitsbehörden und die Regierungen. Das Problem, wenn ich jetzt über die Auswirkungen auf unsere Reisen auf die Lokalbevölkerung zurückgehe. Wenn wir reisen und wir wollen ja immer was Besonderes sehen und wir wollen ja Stämme sehen und Leute im Amazonas und auf den Bergen oder auf Inseln und so. Wir bringen ja alle möglichen Krankheiten mit. Und wenn wir mit in diesem ganzen Covid Zusammenhang reisen und da irgendwas reinbringen, wie wir ja jetzt in Brasilien sehen mit den Stämmen im Amazonas, da kann man ja ganze Bevölkerungen auslöschen. Also von daher die Rücksicht auf die Leute, die wir besuchen. Und ich meine jetzt nicht in normalerweise Westernländern, obwohl das ja genauso der Fall ist, wenn jemand krank ist und geht nach Italien zurück, das kann ja gleich wieder anfangen. Und von daher, ich denke, das wird wirklich, ich verstehe die Geschäftsseite, die Leute sind wirklich verzweifelt, die brauchen ein Einkommen. Aber ein paar Leute, die infiziert sind, die irgendwo hinreisen, wo dann eine neue Welle anfängt, das ist sehr unverantwortlich. Und ich würde sagen, ich meine, wer hätte von Victoria das angenommen, dass das so schnell sich wieder ändert, wenn die jetzt eine Travel Bubble nach Neuseeland gehabt hätten? Stell dir mal vor, was da passiert wäre.
Aber irgendwann muss es ja wieder losgehen, Geschäftsreisen, Leute, die Verwandte, Bekannte haben in Übersee mit der ganzen Globalisierung. Ja. Wir haben Familie auf der ganzen Welt, nicht wahr? Inzwischen
natürlich,
die Menschheit.
Natürlich, aber
ob das nun
ist halt mit Internet. Aber auf der anderen Seite, Kreuzfahrtschiffe sind schon wieder voll ausgebucht.
Ja, das ist ein anderes Thema. Aber zurück, also wenn es dann wieder losgeht mit der Reiserei und sei es nur, dass man an einen Geburtstag der Mutter will oder im schlimmsten Fall an eine Beerdigung. Wie werden wir in Zukunft reisen? Was wird anders sein?
Ich denke, viel hängt von der Intelligenz der Leute ab, ob die Restriktionen akzeptieren oder sich einfach drüber hinwegsetzen aus Ignoranz oder weil die das nicht interessiert. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute endlich mal Hände waschen gelernt haben und dass generell vielleicht ein bisschen mehr Vorsicht ist, wie nahe man an fremden Leuten steht, was man anfasst, wie viele Leute in einem bestimmten Raum sein sollten. Ich könnte mir vorstellen, dass da viele Leute ein bisschen vorsichtiger werden. Mit dem Reisen, wir haben ja viele Situationen gehabt, wo Leute die Beerdigung ihrer Eltern nicht hinfahren konnten, ne? Und ja, der Geburtstag der Mutter, da muss man sagen, was ist wichtiger? Und das ist ziemlich schlimm. Und Leute sagen, oh, ich habe mein Enkelkind noch nie gesehen, das ist jetzt 3 Wochen alt. Das ist sicher schlimm für die individuellen Leute. Aber was ist das Wichtige für die ganze Bevölkerung? Das ist immer die Frage. Und wie sich das mit dem Reisen verhält, das weiß eigentlich niemand, weil so viele Faktoren, auch von dem Virus selber, sind ja noch gar nicht bekannt.
Aber vielleicht wird es wieder so wie früher sein. Ich sprach neulich mit jemandem und das fand ich sehr interessant. Diese Person sagte, ja, früher war Reisen ein Abenteuer, war gefährlich, allerlei Krankheiten, Malaria, was es nicht alles gab. Und vielleicht wird es ja, bis ein Impfstoff kommt, aber das könnte noch ein Jahr, zwei dauern.
Sind auch weniger Leute gereist.
Ja.
Heute reist ja jeder und jeder meint, er hat das Recht zu reisen. Früher, wie Reisen noch ein Abenteuer war, sind ja sehr viel weniger Leute gereist, weil das ja auch eine Geldfrage war.
Ja, nee, es ist ein ganz, ganz komplexes Gebiet und ein spannendes Gebiet. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Für viel mehr reicht es leider nicht mehr. Vielleicht so als Schlusswort, was möchtest du den Hörern mit auf den Weg geben jetzt, die zugehört haben? Es ging ja anfänglich vor allem um Absinth, um deine Forschungen zu diesem Teufelsgebräu.
Das Teufelsgebräu interessant ist, würde ich sagen, auf jeden Fall mal probieren. Ich habe es nie probiert, ich finde solche Sachen eklig, aber das kann ja sein, dass jemand das, dann würde ich aber sagen, bitte eine gute Qualität wählen und das wo und vielleicht wohin gehen, wo man weiß, wie man das Ritual schön macht, dass das auch wirklich ein Erlebnis ist. Und Zuhörer könnten gerne den Artikel von mir anfordern, wenn das irgendwie möglich ist und können dann die Details lesen. Andernfalls würde ich sagen, mit dem Reisen warten, mit dem Absinth-Trail wahrscheinlich noch länger und irgendwie wird alles gut werden.
Ja, das hören wir gern. Vielen Dank, Dr. Irmgard Bauer und schöne Grüße nach Townsville.
Danke sehr, wir haben wunderbares Wetter hier. Winterwetter ist wunderschön.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.